Daar kon ik een voorzaak iedere dag herinneren natuurlijk aan de referent en dokter Jan Julien van de gezelschap van informatie. Hij is hartelijk gesprekken en vastgelegd sicherheid. En hij was gekregen om sicherheid tussen aanbiedingen en geschäftsprocessen die in zijn toekomstige lösungskonzepte voorstellen. Bevor ich aber zum Vortrag gehe, möchte ich noch eins loswerden zur Gesellschaft für Informatik, damit Sie wissen, in welchem Rahmen sich das hier abspielt. Die Gesellschaft für Informatik macht das in Kooperation mit dem Verlag, mit dem Software- und Support-Verlag. Und wir stellen jeden Tag um diese Zeit Expertinnen und Experten zur Verfügung, mit Ihnen zu diskutieren. Hier über IT-Prozesse, über Anwendungen oder Probleme. Und die Gesellschaft für Informatik ist eine große Organisation mit etwa 25.000 Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, von Informatikern für Informatiker, und es gibt seit über 35 Jahren. Und wir bemühen uns, alle Prozesse abzubilden, auch in diesen Fachgruppen und Fachbereichen, die also Informatikerinnen und Informatiker existieren könnten. Deswegen auch hier unsere Präsenz auf der Piste. Wir sind unterteilt in 13 Fachbereiche, von den Grundlagen der Informatik bis zur Rechtsinformatik. Kochbetrieben dabei, Informatik und Gesellschaft. Und ich möchte Ihnen jetzt noch vorstellen, das Programm für die nächsten Tage. Also wir haben jetzt hier heute den Dienstag, wir sind jetzt am Mittwoch, werden wir, also das ist nicht sehr gut lesbar, es tut mir leid, es geht um Organic Computing, also ein Ansatz, komplexe Systeme dazu zu bringen, sich selber zu organisieren, sich selber auch zu heilen, weil man natürlich mit komplexen Systemen seine Schwierigkeiten hat, also müssen die neuen Lösungen auch etwas anspruchsvoller sein. Das wollen wir Ihnen gerne vorführen. Am Donnerstag haben wir auch wieder um 14.30 Uhr für Sie einen Vortrag von BMW. Da geht es um unternehmensübergreifende Verbesserung von Systementwicklungsprozessen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema hier in der Umgebung. Und da ist es sehr herzlich, einfach auch dabei zu sein. Jetzt gebe ich weiter an den Referenten, Dr. Jan Jürgen, und viel Spaß dabei.
Vielen Dank für die Einführung. Wie gesagt, möchte ich jetzt hier ein bisschen erzählen über Anwendungsbeispiele aus dem Fachbereich Sicherheit. Und zwar ganz konkret die Entwicklung sicherheitskritischer Systeme. Und dieser Vortrag ganz besonders geht darum, eine Methode und Werkzeugunterstützung für die Untersuchung von sicherheitskritischen Konfigurationen. Zunächst mal als Einführung. Sicherheit ist sicherlich bekannt, das ist ein sehr aktuelles und brennendes Thema. Die Situation im Moment ist halt leider so, dass die Systeme, die heutzutage benutzt werden, nicht hinreichend sicher sind generell. Und das kann man merken, indem man einfach die täglichen Berichte verfolgt in den Medien. Beinahe täglich gibt es Berichte über Sicherheitsschwachstellen, angefangen von Viren, gehackte Webseiten, Kreditkartennummern, die Hackern in die Hände gefallen sind und so weiter und so weiter. Aber jetzt auf dieser Folie gebe ich ein Beispiel, was belegen soll, dass nicht nur das ein Problem ist, nicht nur Script-Kiddies, die irgendwelche Webseiten hacken, sondern das Problem geht viel weiter. Und ein ziemlich drastisches Beispiel, schon einige Jahre her, aber ich gebe es hier einmal, um zu demonstrieren, dass Sicherheit ein Problem ist, was darüber hinausgeht. Das war ein Hacker-Team der National Security Agency, die im Jahr 1997 gezeigt haben, dass sie in der Lage gewesen wären, in Computer des US-Verteidigungsministeriums einzudringen und ebenfalls in die Stromversorgungsunternehmen einzudringen und in der Lage gewesen wären, Notrufausfälle im Raum Washington DC zu provozieren und genau auch Ausfälle des Stromversorgungssystems. Und vor der derzeitigen Situation nach dem 11. September ist es natürlich klar, dass das jetzt ein Szenario ist, was etwas beunruhigender ist als einfach nur der Verlust von Kreditkartennummern, wo man denken könnte, okay, das kann man halt irgendwo über Versicherungen ausgleichen. Das ist also zunächst mal der Hintergrund für Arbeiten im Bereich der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme als Informatiker heutzutage. Jetzt ganz konkret ist dann die Situation, wenn man sich Anwendungen anschaut in der Praxis, muss man immer ausgehen von den Geschäftsprozessen, die über die Anwendung realisiert werden sollen und von den Anwendungen unterstützt werden sollen. Das heißt also, man versucht die Sicherheit von Computeranwendungen oder von Softwareanwendungen zu garantieren, indem man sich die Geschäftsprozesse ansieht, die von diesen Anwendungen implementiert werden sollen, und ausgehend von den Geschäftsprozessen versucht man festzustellen, ob es da Sicherheitslücken gibt, auf die Angreifer zugreifen können. Das Problem ist nun, wie bereits gesagt, dass Software insgesamt gesehen nicht zufriedenstellend sicher ist. Kann man sich fragen, warum das der Fall ist. Und man kommt immer wieder darauf zurück, das grundlegende Problem ist in der Praxis halt Qualität versus Kosten. Es ist halt nicht so, dass die Firmen nicht bereit wären, Software sicher zu entwickeln, sondern es ist einfach ein Kostenproblem. Darum geht es jetzt auch in dieser Arbeit, die ich hier kurz vorstelle. Die ist entstanden im Universitätsbereich. Ich arbeite halt an der TU München und ich möchte jetzt kurz vorstellen, wie mein Wissenstransfer aus dem universitären Bereich in den Industriebereich bringen kann, mit dem Ziel, die Sicherheit industrieller Software zu erhöhen, vor dem Hintergrund, dass die Softwareentwicklung natürlich berücksichtigen muss, Kosten und sowohl auch Zeitaspekte bei der Entwicklung von Software im Industriekontext. Das heißt also zunächst mal, wenn man sich industrielle Software ansieht, ist das Problem zunächst mal, sicherheitskritische Software ist schwierig zu entwickeln, und das ist ein Hauptgrund, warum wir so viele Probleme haben im Moment. Zweitens, das Problem ist, Sicherheit wird meistens erst im Nachhinein betrachtet. Und das kann man betrachten unter dem Slogan Penetrate und Catch. Das heißt also, erst einmal die Software auszuliefern, dann darauf zu warten, bis jemand in der Lage ist, in das System einzudringen, das heißt also Penetrate, und anschließend Patches herauszubringen, das heißt also Software flicken, die Schwachstellen reparieren sollen, die der Kunde anwenden kann an der eigenen Software, um das Problem zu beseitigen. Das wird etwas salopp auch Bananenstrategie genannt. Man entwickelt erst Software und verkauft sie an den Kunden, und die Idee ist, dass die Software beim Kunden reifen soll, wie man das genau auch mit Bananen machen würde. Reifen in dem Sinne, dass die Software-Bugs, die sich noch in der Software befinden, im Laufe der Zeit entfernt werden durch Einbringen von Patches. Man kann sich überlegen jetzt ganz einfach, dass das eine Methode ist, die zum einen natürlich unsicher ist, weil man nie weiß, welcher Hacker die Schwachstellen vorher ausnutzen kann, bevor der Entwickler das Mitgeteilt bekommt und Patches entwickeln kann. Und zweitens ist es natürlich sehr störend, wenn man laufend Software-Patches anbringen muss. Das weiß man vermutlich selber als Anwender von der täglichen Arbeit, dass das ein eher störender Prozess ist, der oft auch gerne vermieden wird und was dann natürlich die Sicherheitslücken weiterhin offen stehen lässt. Und das führt im Moment noch zu einem starken Vertrauensverlust beim Kunden, und das ist die Situation, von der wir ausgegangen sind und die wir halt jetzt versuchen, mit unserer Arbeit zu verbessern. Das heißt, um kurz zurückzukommen auf das Bild, was ich hier zeige, die Situation im Moment ist so, wir haben zwar Sicherheitsmechanismen, die sehr gut entwickelt sind und sehr gut funktionieren, zum Beispiel kryptografische Algorithmen. Das Problem ist nur, die Software als solches insgesamt so zu entwickeln, dass keine Schwachstellen enthalten sind, sodass ein Angreifer trotzdem in die Software eindringen kann, obwohl wir halt ein Schloss haben, was nicht geknackt werden könnte. Ein zweites Problem im Sicherheitsbereich ist, nicht nur ist die Sicherheitseigenschaft, also die Entwicklung sicherheitskritischer Systeme an sich schwierig, sondern Sicherheit als Eigenschaft hat einige Eigenschaften, die das Problem nochmal besonders schwierig machen. Sicherheit ist eine ganzheitliche Eigenschaft. Es reicht also nicht, einige Komponenten des Systems sicher zu machen. Wenn man zum Beispiel an Performance denkt, dann würde man vielleicht sagen, okay, wir haben hier einige Komponenten, die besonders performancekritisch sind, die tunen wir jetzt, sodass sie schnell genug sind, und dann wird das Ganze schon passen, laufzeitmäßig. Das geht nicht im Sicherheitsbereich, und auch das versuche ich jetzt hier mit dieser Grafik zu veranschaulichen. Könnte man sagen, aus dem Leben gegriffen. Ich weiß nicht, ob es gut lesbar ist von hinten. Das ist ein Foto, was eine Straße zeigt. Diese Straße wird von einer Schranke blockiert. Das repräsentiert jetzt einen Sicherheitsmechanismus. Wie man sehen kann an dem Foto, ist der Sicherheitsmechanismus selber tatsächlich sicher. Es war niemand in der Lage, die Schranke zu durchbrechen. Das Problem ist nur, die Sicherheitskomponente ist eingebettet worden in den Systemkontext auf eine Art und Weise, die selber nicht sehr sicher ist. Das kann man hier sehen, auf dem Gras, das neben der Straße ist, kann man erkennen, dass Spuren von Autos zeigen, dass die Leute einfach um die Schranke herumgefahren sind. Das heißt also, wir haben einen Sicherheitsmechanismus, der selber gut funktioniert, die Schranke wurde nicht durchbrochen, nur das Problem ist, der Mechanismus wurde inkorrekt in den Systemkontext eingebunden, dadurch ist das System als solches insgesamt wieder unsicher. Das heißt also, ein zweites Problem, wie bette ich Sicherheitsmechanismen so in den Systemkontext ein, dass das System als solches nachher sicher ist. Das war die Ausgangssituation für einen Ansatz, den wir dann entwickelt haben an der Universität der TU München. Das heißt also zunächst einmal ist natürlich das Ziel jetzt, die Sicherheit des Systems als solches zu erhöhen. Das Ziel ist also jetzt bildlich gesprochen, ein System zu haben, wo nicht nur die Sicherheitsmechanismen korrekt funktionieren, sondern was als Ganzes gesehen sicher ist. Jetzt der Ansatz dabei ist, wir versuchen Artefakte, die in der Entwicklung und im Betrieb von sicherheitskritischer Software ohnehin anfallen, diese Artefakte mit Hilfe von Werkzeugunterstützung zu untersuchen, daraufhin, dass keine Schwachstellen im System vorhanden sind. Und zwar auch Schwachstellen von der Art und Weise, wie ich sie auf der vorherigen Folie erläutert habe. Artefakte im Bereich der Softwareentwicklung und des Einsatzes von Software kann verschiedene Dinge heißen. Das fängt an mit Software-Anforderungsmodellen. Ein Beispiel dafür, was zurzeit sehr stark im Kommen ist, sind Anforderungs- und Spezifikationsmodelle, die in der Unified Modeling Language modelliert werden. Das ist eine grafische Modellierungssprache, die unter Entwicklern zurzeit sehr in Mode ist. Diese Entwicklungsmodelle kann man bereits untersuchen auf Eigenschaften bezüglich der Sicherheitsanforderungen, die das System erfüllen soll. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt natürlich, diese Anforderungsmodelle, bevor sie zum Laufen gebracht werden, müssen zunächst mal implementiert werden. Das heißt, man hat auch zur Verfügung den Quellcode. Und diesen Quellcode kann man genauso untersuchen mit Hilfe von Werkzeugmethoden auf mögliche Schwachstellen in dem Design und der Implementierung des Systems. Der dritte Punkt, und auf den möchte ich hier ganz besonders eingehen in dieser Vorstellung, das ist die Untersuchung von Konfigurationsdaten. Im Betrieb von Software, insbesondere von sicherheitskritischer Software, fallen eine Menge von Konfigurationsdaten an. Und das System als Ganzes ist nur dann sicher, wenn es korrekt konfiguriert ist. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Konfiguration von Firewalls. Die werden oft ausgeliefert in einem vorkonfigurierten Zustand. Da passiert es öfters, dass dieser Zustand einfach übernommen wird, obwohl er für ein gegebenes Unternehmen, eine gegebene Architektur völlig ungeeignet ist. Und das ist auch ein weiterer Schwachpunkt. Da entstehen viele Schwachstellen und auch viele Angriffe in der Praxis. Und das ist jetzt ein Ansatzpunkt, auf den man diesen modellbasierten Ansatz, wie wir ihn nennen, der Analyse von sicherheitskritischer Software genauso anwenden kann, mithilfe von Werkzeugen in eine automatische Art und Weise. Der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgen, ist, wie gesagt, aus dem Forschungsumfeld. Der Vorteil davon ist, er ist theoretisch fundiert. Das heißt, wir können eine theoretisch fundierte Aussage darüber treffen, ob und zu welchem Grad das System tatsächlich sicher ist. Analysemethoden gibt es natürlich viele in der Praxis und mehr oder weniger jeder Sicherheitsberater, der etwas auf sich hält, wird auch eine Analysemethode und in vielen Fällen auch werkzeugbasiert vorstellen und auch in seiner Beratungsarbeit verwenden. Nur die Frage ist halt jeweils, wie fundiert ist das Ganze? Und das kann man als Kunde des Sicherheitsberaters im Einzelnen kaum nachvollziehen. Deswegen jetzt der Ansatz bei uns, halt einen Ansatz zu verwenden, wo wir tatsächlich über akademische Veröffentlichungen ganz klar nachweisen können, dass er auch theoretisch fundiert ist. Einsatzfelder habe ich bereits kurz gerade schon angerissen. Das fängt an in dem Systementwurf, der Einrichtung und der Konfiguration, zum Beispiel die Bewertung von sicherheitskritischer Architekturentwürfe. Und da kann man zum Beispiel betrachten Teleworking-Architekturen. Das geht weiter über die Plattformenwahl, die Frage der sicheren Einbindung von Altsystemen und bis hin zur korrekten Verwendung von speziellen Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel Smart Cards. Zweitens der laufende Betrieb, und wie gesagt, darauf will ich jetzt im Folgenden besonders eingehen. Nicht nur der Konfigurationsmanagement, sondern auch die Prüfung von sicherheitskritischen Berechtigungen, Einrichtung von Firewalls und so weiter. Es geht aber auch bis hin zur Überprüfung von sicherheitskritischen Geschäftsprozessmodellen, die zum Beispiel mit der UML-Notation oder auch mit anderen Geschäftsprozesswerkzeugen erstellt werden können und automatisch überprüft werden können, bis hin zum Einsatz und Sicherheitsaudit. Das Ziel dieses Ansatzes ist es jetzt, die Werkzeuge anwendbar zu machen für Anwender, die nicht notwendigerweise eine tiefgehende Ausbildung im Security-Bereich haben. Das heißt also, das Ziel, das wir jetzt hier verfolgen in unserer Arbeit und das auch schon in erste Softwareentwicklung resultiert ist, Anwender Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie im eigenen Unternehmenskontext anwenden können, ohne selber aufwendige Ausbildungen verfolgen zu müssen. Das hat folgende Vorteile natürlich: Man braucht keine eigene Ausbildung für das Werkzeug speziell vorzunehmen. Die Sicherheit wird integriert in den Geschäftsprozess berücksichtigt und es erhöht das Vertrauen in die Korrektheit und die Vollständigkeit von Sicherheitsaudits. Und insbesondere kann man diesen Zugang verwenden im Zusammenhang von Zertifizierungen, die oft bei hochsicherheitskritischen Systemen notwendig sind. Stichworte dazu zum Beispiel die Zertifizierung unter Common Criteria Standards oder auch das Grundschutzhandbuch des BSI. Insbesondere geht es jetzt auch darum, sicherzustellen, dass die Investitionen, die man möglicherweise als Unternehmen tätigen möchte im Bereich Sicherheit, dass sie tatsächlich sich rechnen. Das ist das Schlagwort Return on Security Investment. Das heißt, die Frage, wie viel muss ich als Unternehmen investieren, um welche Schadenshöhe vermeiden zu können. Und genauso wie beim Return on Investment im nicht sicherheitskritischen Bereich ist es hier jetzt natürlich sicher, eine Abwägung zu treffen zwischen der Höhe der Investitionen im Sicherheitssoftwarebereich und den Schäden, die ich damit über längere Zeit gerechnet vermeiden kann. Und diese Fragestellung ist natürlich auch eine Fragestellung, die die Experten sich schon seit einiger Zeit betrachtet haben. Das Problem ist nur, diese Return on Security Investment zu berechnen, ist typischerweise sehr schwierig. Das lässt sich nicht von Hand durchführen, weil dafür tiefe Kenntnisse im Stochastikbereich erforderlich sind. Man muss zum Beispiel bedingte Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen, man muss Kumulschäden berechnen, das heißt Schäden, die entstehen, wenn als Folge eines bestimmten Sicherheitsvorfalles weitere Sicherheitsvorfälle auftreten können. Und das lässt sich alles im Allgemeinen nicht von Hand erledigen, deswegen auch unser Ansatz, das integriert in dieses Analysewerkzeug mit behandeln zu können. Und eine besondere Motivation, warum sich ein Unternehmen mit solchen Fragestellungen beschäftigen sollte, ist jetzt ganz aktuell zwei Gesetzesstandards. Der eine von dem Kontra-G ist schon seit längerem bekannt und etabliert. Das heißt, eine Richtlinie, nach der sich ein Unternehmen richten muss, um sicherzustellen, dass tatsächlich die Best Practices verfolgt werden, um die Unternehmens-IT in einem vertretbaren Maße sicher zu halten. Der zweite Punkt, Schlagwort Basel II, ist ein Gesetz, das eigentlich erst noch auf die Unternehmen zukommt, und zwar bis zum Jahr 2006. Dann wird es soweit sein, dass auch Kredite, die von Banken uns vergeben werden, abhängig werden von sehr konkreten Einzelheiten über die Firma. Und zwar nicht nur die Fundiertheit des Geschäftsmodells, sondern ganz allgemein Risikoabhängigkeiten des Unternehmens als solches. Und Risikoabhängigkeiten beinhaltet dabei unter anderem auch die Risikoaversität der IT-Infrastruktur. Das heißt also, wie verletzbar ist die IT-Infrastruktur gegen Angriffe von potenziellen Hackern zum Beispiel. Das ist eine weitere Motivation, warum eine Firma Interesse daran haben sollte, ein solches Werkzeug einzusetzen im Unternehmenskontext. Bevor ich jetzt auf das Werkzeug selber eingehe, wollte ich noch kurz einige Schlagworte verlieren über Sicherheit als solches. Welche Anforderungen spielen hier eine Rolle? Im Sicherheitsbereich gibt es einige wenige Sicherheitsanforderungen, die besonders wichtig sind. Das fängt an mit der Vertraulichkeitsanforderung. Das bedeutet ganz konkret, bestimmte Daten dürfen nicht Anwendern oder Hackern in die Hände fallen, die nicht berechtigt sind, diese Daten kennenzulernen. Zweiter Punkt, Integrität ist eine Sicherheitsanforderung, die in gewisser Weise in der Gegenrichtung verläuft. Ein Angreifer gegen das System soll nicht in der Lage sein, Daten zu ändern, wo er nicht berechtigt sein darf, die Änderung vorzunehmen. Der dritte Punkt ist Verfügbarkeit. Das System oder wichtige Teile des Systems sollen immer in hinreichendem Maße verfügbar sein. Für alle diese drei Sicherheitsanforderungen gibt es natürlich Beispiele im beinahe täglichen Leben, wogegen sie verstoßen wird. Vertraulichkeit, ganz klar. Kreditkartennummern müssen vertraulich bleiben. Ansonsten kann jemand meine Kreditkartennummer verwenden, um damit Sachen zu kaufen, die ich nachher bezahlen muss. Integrität, da geht es zum Beispiel um eine elektronische Signatur eines elektronischen Vertrages. Da muss sichergestellt sein, dass dieser Vertrag nicht verändert werden kann und ich in einem Vertrag, wo ich unterschrieben habe, dass ich 100 Euro für eine bestimmte Ware bezahlen möchte, anschließend einfach 1000 Euro bezahlen muss, nur weil jemand in der Lage war, diese Information zu ändern. Verfügbarkeit ist ganz aktuell oft ein Problem im Bereich von Webseiten. Da gab es vor ein, zwei Jahren sehr publitätsträchtige Angriffe gegenüber sehr bekannten Webseiten, wie zum Beispiel Yahoo, Amazon und so weiter, wo Hacker in der Lage waren, diese Webseiten für mehrere Stunden völlig außer Kraft zu setzen. Das heißt also, alles drei sind wichtige Sicherheitsanforderungen, die nichtsdestotrotz im Unternehmensalltag leider allzu häufig verstoßen werden. Dann gibt es noch weitere Sicherheitsanforderungen, die etwas spezieller sind und beide spielen eine Rolle im Bereich der elektronischen Verträge. Zum einen die Authentizität. Da möchte man sicherstellen, dass es nicht möglich ist, einen Vertrag zu signieren im Namen eines anderen, ohne dazu berechtigt zu sein. Ich möchte natürlich verhindern, dass jemand einen Vertrag in meinem Namen signieren kann, mit dem ich dazu gebunden werde, nachher Geld zu bezahlen für etwas, was ich gar nicht kaufen wollte. Zweitens, diese Sicherheitseigenschaft funktioniert auch in der gegengesetzten Richtung. Es soll nicht möglich sein, dass jemand einen Vertrag elektronisch signiert und anschließend in der Lage ist, abzustreiten, dass er das getan hat. Das heißt also, der Unterschreiber dieses Vertrages soll tatsächlich an den Vertrag gebunden sein. Das waren einige Beispiele für zentrale Sicherheitsanforderungen. Dabei muss man jetzt beachten, dass jede von diesen Sicherheitsanforderungen jeweils differenziert betrachtet werden muss bezüglich einzelner Teile des Systems. Die sind mehr oder weniger sicherheitskritisch und man muss jeweils mehr oder weniger verschiedene Sicherheitsmodelle im Kopf behalten, relativ zu denen diese Sicherheitsanforderungen verfolgt werden müssen. Um jetzt ein Werkzeug zu entwickeln, was diese Sicherheitsanforderungen bezüglich Geschäftsprozessen durchsetzt. Gibt es noch einen weiteren Schritt, den man machen muss, und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen, um zu erläutern, welche Funktionalität diese Werkzeuge bieten, die wir entwickelt haben in unserer Forschungsarbeit. Und da geht es um Prinzipien für den Entwurf sicherer Geschäftsprozesse, die im Prinzip sehr etabliert sind im Security Engineering Bereich. Das geht halt zurück bis ganz in die frühen Anfänge der Computersicherheit. Und ich möchte jetzt kurz einige davon vorstellen und jeweils erklären, in welchem Maße sie relevant sind für Geschäftsprozesse und inwieweit man sie durch unsere Werkzeugunterstützung durchsetzen kann. Da gibt es zunächst mal die Sicherheitsanforderungen, dass man Zugriff in Entscheidungen in den Entwurf von Geschäftsprozessen und in der Vergabe von Berechtigungen generell auf Zugriffsentscheidungen und zwar auf die Verweigerung von Zugriffsentscheidungen basieren sollte und nicht etwa die Erteilung von Rechten. Das heißt ganz konkret, wenn ich eine bestimmte Berechtigung vergesse, dann ergibt sich in diesem Fall, wenn ich dieses Prinzip verfolge, daraus nur das Problem, dass möglicherweise ein Benutzer eine bestimmte Funktionalität nicht ausführen kann, und das ist einem natürlich möglicherweise ärgerlich, aber es ist nicht sicherheitskritisch in dem Sinne, wenn ich jetzt in der umgekehrten Strategie vorgehen würde und den Zugriff halt auf Basis von Erteilung von Rechten und nicht etwa der Verweigerung von Rechten basieren würde. In dem Fall könnte es nämlich passieren, wenn ich einen bestimmten Berechtigungseintrag vergesse, dass es niemandem auffällt, dass dieser Check nicht durchgesetzt wird und stattdessen möglicherweise ein unautorisierter Benutzer über lange Zeit in der Lage ist, Ressourcen zu nutzen, zu denen er nicht Zugriff haben sollte. Das ist ein wichtiges Prinzip. Ein weiteres Prinzip, was von diesen Werkzeugen verwirklicht werden muss, ist das Prinzip der vollständigen Kontrolle. Das heißt also, natürlich müssen wirklich alle Datenobjekte im System, die geschützt werden sollen, müssen regelmäßig und während der ganzen Ausführungszeit des Systems auf Zugriffe kontrolliert werden. Das ist, sollte offensichtlich sein, aber auch dafür braucht man im Allgemeinen Werkzeugunterstützung, um durchzusetzen, dass tatsächlich diese Sicherheitsanforderungen durchgesetzt worden sind. Ein weiteres Prinzip, das besonders im Bankenbereich eine Rolle spielt, ist das Vier-Augen-Prinzip. Da geht es darum, dass bestimmte sicherheitskritische Transaktionen nicht von einzelnen Mitarbeitern alleine durchgeführt werden dürfen. Ein Beispiel ist dafür die Vergabe von Sicherheit oder von besonders hohen Krediten im Bankenbereich. Da ist es oft der Fall, dass ein einfacher Mitarbeiter nicht in der Lage sein darf, einen solchen Kredit auf eigene Verantwortung zu vergeben. Und um dieses zu realisieren, führt man jetzt das Prinzip des Vier-Augen-Prinzips ein. Das bedeutet, dass immer zwei Mitarbeiter zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel um einen solchen Kredit zu vergeben. Auch das ist ein Prinzip, was man auf Basis von Geschäftsprozessmodellen und von Konfigurationen werkzeuggeschützt überprüfen kann. Ein letztes Prinzip, was ich kurz erwähnen möchte, ist das der minimalen Berechtigungen. Weiterhin sollten die Geschäftsprozesse und auch die Berechtigungen im System so konfiguriert sein, dass jeder Benutzer von sicherheitskritischen Systemen nur die Berechtigungen haben sollte und nur die Funktionalitäten ausführen können sollte, die tatsächlich notwendig sind, um die Funktionalität durchzuführen, die der Benutzer in der Lage sein sollte, durchzuführen. Der Grund dafür ist ganz einfach, wenn man dieses Prinzip nicht verfolgt, besteht auch wieder die Gefahr, dass ohne dass es jemandem auffällt, ein Benutzer über längere Zeit in der Lage sein könnte, Angriffe gegen das System zu führen, die nicht möglich sein sollte. Und der Grund dafür ist, dass in vielen Systeminfrastrukturen Benutzer gibt, die legitimiert sind, einzelne Teile des Systems zu benutzen, aber andere mehr sicherheitskritische Systemteile nicht benutzen können sollten. deshalb also wichtig, diese Unterscheidung zu treffen zwischen verschiedenen Berechtigungen und Benutzern jeweils nur die Berechtigungen zu geben, die notwendig sind, um die Geschäftsprozesse zu realisieren. Ja, ich habe jetzt einige Beispiele gebracht für Sicherheitsanforderungen, die Mitarbeiter des Systems betreffen. Da kann man sich überlegen natürlich, warum soll man sich so viel Sorgen machen um Sicherheitsanforderungen, die ohnehin nur eine Rolle spielen für Mitarbeiter einer Firma zum Beispiel oder für Benutzer, die ohnehin in der Lage sein sollten, das System als Ganzes zu benutzen. Und die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach. Ein erschreckend großer Teil von Sicherheitsvorfällen ist zurückzuführen, nicht etwa auf externe Angreifer, sondern tatsächlich auf legitime Benutzer oder sogar Mitarbeiter eines Unternehmens. Ein Beispiel dafür aus der aktuellen Studie des FBI bezüglich Computerkriminalität, da hat sich gezeigt, dass 50% der dokumentierten Vorfälle tatsächlich zurückzuführen waren auf interne Angreifer. Das heißt also ganz konkret, man muss sich Sorgen machen, man muss berücksichtigen die Konfigurationen und die Berechtigungsdaten, die in einem Unternehmen und in einer Unternehmenssoftware realisiert sind. Es reicht also nicht, ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfolgen, wo man sagt, okay, es gibt Mitarbeiter, es gibt Benutzer des Systems, denen ich einfach vertraue und die auf alle Systemteile Zugriff haben sollten, sondern man muss tatsächlich viel mehr differenzieren. Und diese Differenzierung ist eben genau das Problem, was halt in der Praxis anfällt. Ein Beispiel dafür, SAP-Berechtigungen, das ist so ein Beispiel, wo sich zeigt, in Unternehmenssoftware, gerade in größeren Unternehmen auch, hat man oft sehr große Datenmengen. Das kann in einem Unternehmen wie zum Beispiel einer größeren Bank, mit der zusammen wir das Problem betrachtet haben, Größenordnungen annehmen wie 60.000 Berechtigungsdatensätze für das Unternehmen insgesamt. Das ist das erste Problem, große Datenmengen von Berechtigungsdaten. Zweitens, komplexe Querverbindungen zwischen sicherheitsrelevanten Berechtigungen auf verschiedenen Ebenen. Das heißt also, eine bestimmte Berechtigung kann einen Benutzer in die Lage versetzen, einem anderen Mitarbeiter andere Berechtigungen wiederum zu verleihen. Drittens, dynamische Änderungen in Berechtigungsvergabe. Urlaubsvertretungen ist ein Beispiel. Ein Mitarbeiter geht in Urlaub, er muss vertreten werden durch einen anderen Mitarbeiter. Der muss natürlich für diese Zeit die notwendigen Berechtigungen erhalten, die normalerweise der erste Mitarbeiter innehat. Fragt sich auch wieder, ist das auf sichere Art und Weise realisiert worden? Und viertens muss man natürlich sich wieder fragen, wenn diese Berechtigungsvergabe manuell durchgeführt wird und manuell überprüft werden soll, kann man der Person, die diese Konfigurationen und die Überprüfungen der Konfigurationen durchführt, auch wieder vertrauen. Diese vier Punkte sind insgesamt genommen Grund dafür, warum man erwägen sollte, für die Kontrolle und die Analyse solcher sicherheitskritischen Berechtigungen Werkzeugunterstützung zu verwenden. Und das war für uns ganz konkret die Motivation, in dieser Richtung Forschung durchzuführen. Ganz konkret haben wir, wie gesagt, im Rahmen dieser Anwendungsforschung Werkzeuge entwickelt, die man verwenden kann im Einsatz, um Berechtigungsdaten und Konfigurationsdaten zu überprüfen auf Verletzung von sicherheitsrelevanten Anforderungen. Da gibt es natürlich verschiedene Features, die so ein Werkzeug liefern müsste, um einsetzbar sein im konkreten Unternehmenskontext. Zunächst mal ist unser Werkzeug in der Lage, Konfigurationen von Geschäftsanwendungen automatisch einzulesen. Zweitens wird daraus automatisch ein Bericht generiert, in dem auf mögliche Schwachstellen hingewiesen wird. dieser Bericht kann flexibel konfiguriert werden, um den Bericht auf konkrete Anwendungsszenarien zuzuschneiden. Er ist leicht konfigurierbar für konkrete Geschäftsanwendungen, wie zum Beispiel SAP-Anwendungen und verschiedene Use Cases, also verschiedene Anwendungsdomäne, in denen diese Geschäftsanwendungen zum Einsatz kommen. Die Werkzeuge sind in der Lage, große Datenmengen zu verarbeiten und Sicherheitschecks nach frei konfigurierbaren Regeln durchzuführen. Ein Beispiel dafür, das bereits erwähnte Vier-Augen-Prinzip. Nehmen wir mal an, die Mitarbeiterin Karin soll in der Lage sein, einen Kredit anzulegen. Das nennen wir einmal die Berechtigung K1. Die Mitarbeiterin Susanne soll demgegenüber in der Lage sein, berechtigt sein, einen solchen angelegten Kredit zu genehmigen. Das ist die Berechtigung K2. Und dann gibt es einen weiteren Mitarbeiter, der dazu berechtigt ist, Urlaubsvertretungen einzuteilen. Das ist die Berechtigung U. Da gibt es jetzt die übergeordnete Sicherheitsregel, und das ist eben gerade dieses Vier-Augen-Prinzip, dass zu keinem Zeitpunkt kein Mitarbeiter in der Lage sein sollte, bezüglich eines konkreten Datenobjektes, also bezüglich eines konkreten Kredites, der vergeben werden soll, sowohl in der Lage zu sein, diesen Kredit anzulegen und zweitens in der Lage zu sein, diesen angelegten Kredit anschließend zu genehmigen. Das heißt also, in der Situation, dass ein bestimmter Mitarbeiter auch wieder in der Lage ist, eine Urlaubsvertretung einzuteilen, muss jetzt das Werkzeug sicherstellen, dass bezüglich der Geschäftsprozesse, die in Unternehmen vorliegen, diese Sicherheitsregel zu keinem Zeitpunkt verletzt werden kann. Und dass das gerade bei großen Datenmengen manuell nicht machbar ist, da kann man sich vielleicht leicht überlegen, wenn man bedenkt, dass als weitere Sicherheitsanforderung daraus implizit folgt, eine weitere Sicherheitsanforderung, die man sich vielleicht durch großes Überlegen gar nicht gedacht hätte, nämlich in diesem Beispiel, es darf natürlich auch nicht der Fall sein, dass ein Mitarbeiter sowohl in der Lage sein soll, einen Kredit anzulegen, als auch diese dritte Berechtigung haben sollte, Urlaubsvertretungen einzuteilen. Denn dann könnte zum Beispiel, wenn die Mitarbeiterin Karin in der Lage wäre, die Berechtigung U durchzuführen, die Transaktion U durchzuführen, könnte sie selber die Urlaubsvertretung einrichten, dass sie selbst in der Lage ist, auch den Kredit, den sie selber genehmigt hat, gleichzeitig mit, den sie selber angelegt hat, gleichzeitig mit zu genehmigen. Das würde dann ganz konkret gegen dieses Vier-Augen-Prinzip verletzen. Und das ist eine indirekte Verletzung, die von unserem Werkzeug auch realisiert werden und gesetzt werden würde. Die man aber von Hand vermutlich nicht aufdecken würde, gerade bei großen Datensätzen. Ein weiteres Beispiel, transitive Berechtigungen. Oft ist es so, dass bestimmte Berechtigungen, die ein bestimmter Mitarbeiter durchführen kann, indirekt über eine weitere Kette von Berechtigungen zu anderen Berechtigungen führt, die möglicherweise nicht intendiert waren von vornherein. Und das ist ein weiterer möglicher Schwachpunkt, den man nicht durch manuelle Checks aufdecken kann. Dafür kann auch das Werkzeug verwendet werden. Um jetzt nur einen ganz kurzen Eindruck zu bieten von dem Werkzeug, wer ganz konkret interessiert ist an einer Demo-Version davon, kann mich gerne anschließend einmal ansprechen. So sieht es in etwa aus. Wir haben da eine Anwendungsumgebung integriert in verschiedene Geschäftsanwendungen, zum Beispiel mit SAP-Anwendungen, wo der Benutzer in der Lage ist, intuitiv Sicherheitsregeln zu formulieren und Berechtigungsdaten und Geschäftsprozessmodelle, die mit üblichen Geschäftsprozessmodellierungswerkzeugen erstellt werden können, automatisch zu überprüfen auf diese Sicherheitsregeln, die auf diese Art und Weise konfiguriert werden können. Ich habe jetzt einige Male über Berechtigungsdaten gesprochen, die zum Beispiel im Kontext von SAP-Anwendungen zum Tragen kommen. Ein weiteres Beispiel, wo dieses Werkzeug zum Einsatz kommen kann, ist die Überprüfung von Konfigurationen von Firewalls. Und wie ich eingangs bereits erwähnt habe, ist das auch eine häufige Quelle von Sicherheitsschwachstellen. Dass, wie gesagt, Firewalls ausgeliefert werden an den Kunden, die vorkonfiguriert sind auf eine Art und Weise, die für eine konkrete Sicherheitsinfrastruktur nicht geeignet ist. Und wo dann wieder eine Sicherheitsschwachstelle entsteht, einfach dadurch, dass der Sicherheitsmechanismus nicht zusammenpasst mit dem Kontext des Systems, in dem die Sicherheitsanwendung eingesetzt werden soll. Und auch dafür kann dieses Werkzeug verwendet werden. Auch dafür gibt es eine Anwendung, eine Integration in geläufige Firewall-Produkte, mit denen man wieder automatisch sicherstellen kann, nach Eingabe von Informationen über die Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens, ob die Firewall-Konfigurationen die Sicherheitspolitiken des Unternehmens tatsächlich durchsetzen. Eine letzte Anwendungssituation, die ich kurz erwähnen möchte, ist das Beispiel von browserbasierten Anwendungen. Das geht jetzt mehr in Richtung von entwicklungssicherheitskritischer Software und auch dafür ist das Werkzeug gut geeignet. Wie eingangs bereits erwähnt, im Kontext von UML-basierter Entwicklung sicherheitskritischer Software und ganz konkret von Software, die basiert auf der Korba-Architektur und der konkreten Sicherheitsarchitektur, die zum Beispiel in Korba realisiert wird, aber genauso auch basierend auf der Java-Security-Architektur. Dort kann man genauso dieses Werkzeug verwenden, um die erstellten UML-Modelle, die das System und die Spezifikationen, die Anforderungen an das System beschreiben, genauso wie wiederum die Geschäftsprozessmodelle beschreiben, um diese Modelle zu analysieren bezüglich der konkreten Sicherheitsarchitektur von zum Beispiel Korba oder Java-basierten Systemen. Damit möchte ich jetzt so langsam zum Schluss kommen, dieser kurzen Vorstellung. Kurzes Fazit. Das Thema der modellbasierten Entwicklung sicherheitskritischen Systeme, das, wie gesagt, im Forschungskontext an der TU München entwickelt worden ist und bereits zu einem konkreten Anwendungsprodukt geführt hat, was im Systemkontext angeführt, im konkreten Unternehmenskontext eingesetzt werden kann, ist zum einen wissenschaftlich fundiert. Wie gesagt, wir können tatsächlich belegen, mithilfe der konkreten wissenschaftlichen Fundierung des Ansatzes, welche Sicherheitslevel in einem gegebenen System vorhanden sind. Zweitens, das Werkzeug ist praktisch anwendbar. Es ist anwendbar durch einen durchschnittlich vorgebildeten Benutzer, der nicht besonders stark im Sicherheitsbereich ausgebildet ist. Es wird unterstützt durch Werkzeuge, die automatisch und effizient die Sicherheitsdaten, die Modelle über die Infrastruktur, Geschäftsprozessmodelle und letzten Endes Konfigurationsdaten überprüfen auf mögliche Sicherheitsschwachstellen im System. Und es ist ein integrativer Ansatz, der nicht nur einzelne Aspekte betrachtet, wie zum Beispiel die Konfigurationsdaten oder die Geschäftsprozessmodelle, sondern der alle diese Aspekte relativ zueinander in Beziehung setzt und Sicherheitsregeln über das ganze Systemmodell hinweg untersucht. Dazu gibt es natürlich weitere Informationen. Zum einen über die wissenschaftliche Fundierung des Ansatzes. Wer sich dafür interessiert, gibt es ein Buch im Springer Verlag, ist jetzt vor kurzem erschienen, der die mathematisch-formalen Grundlagen zum einen der Analysemethoden und zum anderen auch der Werkzeugrealisierung erklären. Im Zusammenhang damit gibt es Anfang nächsten Jahres ein Seminar im Rahmen der Deutschen Informatikakademie, die ja ebenfalls mit der Gesellschaft Informatik verbunden ist, die, wie gesagt, der Träger dieser Vortragsreihe ist. Dann möchte ich noch mal einmal kurz erwähnen, wie bereits eingangs erwähnt, es gibt in der Gesellschaft für Informatik eine Fachgruppe, die sich ganz konkret beschäftigt mit solchen Themen, nämlich der Entwicklung sicherheitskritischer Software. Das ist die Fachgruppe für formale Methoden und Software Engineering für sichere Systeme, kurz FOMSES. Sie ist Teil des Fachbereiches Sicherheit der Gesellschaft für Informatik. Ja, in beiden Gremien, zum einen in der Fachgruppe, zum anderen im Fachbereich, werden zurzeit interessante Themen untersucht, sowohl interessant für den Anwender, für den Entwickler von sicherheitskritischer Software und natürlich auch interessant im Forschungsbereich. Das heißt also eine sehr interessante Mischung aus, ja, aus Interessenspunkten aus allen diesen Bereichen, die in verschiedenen Treffen, Workshops, Seminaren und so weiter beleuchtet werden. Wer daran Interesse hat, kann mich auch gerne anschließend nach Informationen anfragen. Und ganz konkret steht da nächsten Jahr eine Konferenz an. Das ist die Konferenz Sicherheit des Fachbereiches Sicherheit der Gesellschaft für Informatik Anfang nächsten Jahres. Auch dafür gibt es Informationen. Wer dafür Interesse hat, kann mich einfach kontaktieren über meine Webseite. Soweit zu meinem Vortrag. Wie gesagt, weitere Informationen gibt es über meine Webseite oder Sie können mich gerne anschließend persönlich fragen. Gibt es noch weitere, gibt es noch Fragen ganz konkret jetzt zu der Präsentation?
Ja, erstmal herzlichen Dank, ja, auch von meiner Seite an Sie, Herr Jürgen. Wir haben noch einige Minuten Zeit. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne stellen und Sie haben die Möglichkeit, auch beantwortet zu werden. Sie waren so erschöpft offensichtlich in Ihren Ausführungen, dass ich nichts anderes tun kann, als mich nochmal sehr herzlich zu bedanken, auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Sie nochmal aufmerksam zu machen auf den Vortrag morgen zum Thema Organic Computing. Da sind wir jetzt mit der Sicherheit nicht am Ende, sondern eher am Anfang, aber es geht weiter. Trotzdem nochmal Dankeschön und ja, das ist das Ende zumindest dieser Veranstaltung. Viel Erfolg für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich hoffe, das passt so einigermaßen.
Ja, das war
nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu oft für Geräusche heute.
Nee, das war gut.
Okay, na gut.
Das merken Sie in Zukunft, wenn nochmal jemand mit so einem Ding ankommt, der freut sich immer, dass er aufhört.
Okay, und das war auch genug, oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, aber...
Ja, weil mit den Dingern, wenn deine Hand nicht verblüfft, dann muss man nicht so passen, dann geht es die Rufe wieder zurück.
Ja, genau, wenn dann die Rückkopplung kommt, dann fängt er zu beißen.
Ja. Okay, ich habe eine Frage, haben sich Sicherheitsaspekte schon über bei DASnet kundig gemacht oder
Ja genau, das ist halt auch eine weitere Architektur. Ich habe jetzt vorhin nur Fabar und Java erwähnt, aber das ist auch eine weitere Infrastruktur, die wir jetzt gerade auch behandeln und wo wir dabei sind, diesen Ansatz zu entwickeln halt in der Richtung. Also ganz konkret Verwendung von C-Sharp halt als Programmiersprache jetzt gegenüber Java und den konkreten Sicherheitsmechanismen, die halt von der .NET-Plattform bereitgestellt werden.
Ja, da gibt es jetzt auch, also ich weiß nicht, ob Sie die kennen, da gibt es von Microsoft die Application Block Authentication. Ja. Application Block mit Best Practice Pattern.
Ja.
Also konkret mir, also meine Firma und wir haben die eine Anwendung bauen wir neu im .NET auf und haben dann schon mal so eine Stelle diese Application Framework. Und da haben wir gerade so die Application
Hier ist die Sicherung nicht ausgeschlossen.
nennt sich denn bei Google 2003, da gibt es einen Hardware-Manager.
Also der spült, aber er wird nicht mehr rein.
Hardware-Version-Manager, da können Sie dann eben den
Gruppen definieren und dann
entsprechende Gruppen definieren, die Sie wollen bekommen. Den Gruppen können Sie dann zum Beispiel...
Wenn bei euch die Sicherung
Also einer, der sich darauf einhacken wollte, muss im Prinzip, der das schafft, die Kommandodatei zu bearbeiten,
ja.
Wäre dann...
Das muss man natürlich sicherstellen, dass das Werkzeug selber eben sicher implementiert ist und sicher realisiert ist, System handelt, um nicht selber Angriffen ausgesetzt zu sein. Eine andere Frage ist natürlich, und da müssen wir tatsächlich konkret nochmal angehen, ob jetzt tatsächlich eben hinreichend viele Sicherheitsaspekte da berücksichtigt werden. Mhm. Sie haben gesagt, dass ursprünglich Google basiert, inwiefern?
Ja, ich denke halt, also es geht, ich weiß nicht, also ein paar Dateninhalte, zum Beispiel sind irgendwie also grundlegende Daten vorhanden von UML, wird halt im Prinzip das Objektmodell beschrieben.
Naja, das heißt, als Benutzer selber kann man da das Objektmodell beschreiben.
Ja, genau. Also mehr das Objektmodell bekommen Sie ja. Sie bekommen eine komplette Implementation.
Ah ja, okay.
Und dann, Sie können das auch selbstständig dann anpassen.
Aha.
Aber es basiert halt auf Pattern, bestimmte Objektmuster, die Sie dann weiterführen als bekannte Muster. Die verwenden uns dann in der Implementation.
Inwiefern, also ist da irgendwie realisiert oder sichergestellt, dass diese Muster tatsächlich sicher sind und sicher eingesetzt werden, inwiefern ist
das? Das weiß ich nicht, aber ich meine, also ich kann Ihnen aufschreiben, wo es das finden, zum Beispiel auf der Microsoft-Webseite.
Das ist interessant. Also wie gesagt, mit dem Werkzeug selber haben wir jetzt, also mit .NET haben wir selber schon was gemacht, aber mit diesem Feature bislang noch nicht. Dann schalten wir es mal auf.
Das ist Microsoft Application Blocks, wenn Sie danach suchen.
Ja.
Und dann Authorization Pattern. Authorization Block. Microsoft Security and Authorization Block halt. Ja. Dann gibt es auch noch eine für Configuration Management. Also für das Config File Management im Prinzip. Das ist bei .NET gibt es ein Config File, falls Sie das schon kennen.
Ja.
Ist ein XML-Format und da werden sämtliche Konfigurierungen normal reingeschrieben. Das Configuration Management Block erlaubt es, das Config-File so zu konfigurieren, dass zum Beispiel die Konfigurierungsdaten in der Datenbank sind. Mhm. Oder encrypted irgendwo abgelegt werden können, zum Beispiel. Also auch mal wieder. Wenn Sie von Anwendung das Konfigurierungs-File ändern können, dann haben Sie auch nicht gute Daten.
Ja, genau.
Und da gibt es also Provider-basierend, also Provider-Pattern zum Beispiel, dass Sie angehen können, okay, jetzt will ich in eine Datenbank schreiben oder eine Datenbank ablegen oder in XML oder in Encrypted und so weiter. Das ist sehr flexibel. Das ist eben auch Teil.
Ah ja, okay. Ja, das ist eine interessante Sache, das muss ich mal ansehen. Also wenn Sie eine konkrete Frage haben, kann ich Sie auch wieder mal nochmal...
Ja klar, Sie können meine Taste haben. Also wir sind auch in München.
Ja. Das heißt, Sie haben sich gefragt jetzt, ob jetzt
ja, genau.
Feature eben als solches dann wieder sicher ist.
Wieder sicher ist, ja genau. Mhm. Also, okay. Wenn Sie sagen, auch Recorder machen Sie auch und wieder haben wir auch schon. Dann machen wir Interface, ja. Brauchen wir, können wir teilweise an. Gerade genau. Mit der Problematik, wo Sie da aufgezeigt haben, dass Sie eine Rolle vergeben und wenn jemand sabotiert, wenn jemand ja, delegieren zum Beispiel oder das Weitreichen oder das indirekte Vergabe von Berechtigungen,
ja.
Das kann relativ komplex werden.
Ja, genau. Ja, genau, also was Sie gesagt, gesagt haben, dass
Sie
jetzt
ein bisschen Ihr Gespräch nach unten zu verlagern,
ja, klar.
Dass Sie mich weg wollen.
Ah, alles klar. Also das ist halt schon ein wichtiger Aspekt, dass die Konfigurationsdaten selber natürlich sicher gespeichert sind.
Ja.
Aber meine, die andere Frage wäre natürlich jetzt, ob jetzt diese Patterns, die da unterstützt werden, dann auch wieder sicher sind in dem Kontext des konkreten Systems. Also wenn man jetzt halt sagt, verschlüsselt gespeichert oder halt nicht verschlüsselt gespeichert, ist halt die Frage, wie verschlüsselt, wo bleibt der Schlüssel, wer hat Zugriff auf den Schlüssel und ist das dann konsistent mit den Sicherheitsanforderungen und den Berechtigungsdaten, die das System halt vorgibt. Ja. Das ist halt so eine andere Sache, wo ich sagen würde, da muss man mal genauer hinschauen, wie sicher das implementiert ist. Ja. Und wenn es halt um weitergehende Anforderungen, wenn es halt um weitergehende